Hallo, ihr alle. Schön, dass ihr da seid. Ich merke schon wieder, dass viele Leute was auf dem Herzen haben. Und freue mich für das, was heute alles so an Geschenken rausgeht vom Herrn. Na, und es ist cool, dass da nicht bis zum 24. wartet, sondern da wartet eigentlich nur drauf, dass wir ein Geschenk annehmen und dann knallt er uns das Geschenk hin. Das ist sehr cool. Ich fange einfach mal an, weil ich nur warten will, was zu erzählen. Ja, ich hätte einfach am Anfang mal beten wollen. Herr Jesus, ich möchte von Herzen Danke sagen, dass du anfängst durchzuschütteln und all das Verstaubte und das Eingeschlafene aufwächst, Herr. Herr, danke, dass du uns nicht tot rumliegen lässt, sondern dass du gekommen bist, um uns aufzuwecken und uns ewiges Leben zu schenken, Herr. Danke, dass du uns die Sünde, die blutrot war, weiß wie Schnee machst, Herr. Ich danke dir, dass du die ganze Freiheit gebracht hast, Jesus, Herr. Es ist unglaublich und ich danke dir einfach, dass ich das die letzten Tage einfach sehen durfte und bitte dich einfach, dass du immer sahst, wer du bist, Herr. Und dass wir an dir nicht mehr vorbeikommen, Herr Jesus. Und gerade in den tiefen Zeiten und in den Zeiten der Anfechtung, Herr, sehen, dass wir dich brauchen, dass du da bist, dass du den Laden im Griff hast, Herr Jesus. Ich danke dir einfach. Ich danke dir für die Zeiten, die wir miteinander hier haben, Herr Jesus. Ich danke dir für den Ort, den wir hier haben, Herr Jesus. Ich danke dir für dieses unglaubliche Geschenk, Herr, das ich einfach nicht fassen kann, das wir, denke ich, alle nicht fassen können, Herr Jesus. Ich danke dir für deine unglaubliche Gnade, Herr. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns zu Jesus und zum Vater führst, Herr. Und dass du nicht egoistisch bist, sondern dass du nur das sagst, was der Vater über uns denkt, Herr. Und es ist so groß, dass wir es einfach nicht begreifen können, Herr. Es ist einfach so groß, Herr. Und das bisschen, was du uns zeigst, Herr, haut uns einfach den Boden unter die Füße weg, Herr. Und dafür preise ich dich, Herr. Danke, dass du unsere ganzen selbstgemauerten Mauern umhaust und einstürzen lässt, Herr Jesus. Ich preise dich dafür, Herr. Ich preise dich dafür, dass du heute Antworten gibst auf die Fragen, die Leute haben. Ob das zum Thema der Predigt passt oder nicht, das ist dir egal, Herr Jesus. Du hast Antworten auf die Fragen, Herr. Du hältst nicht hinterm Mond mit deinen Antworten, mit deiner Weisheit, weil der Heilige Geist die ganzen Wahrheiten preisgibt, weil du das die Decke weggenommen hast, weil du das Geheimnis lüftest, Herr. Weil du sagst, was du willst, Herr, und sagst, wer du bist, Herr Jesus. Und das ist einfach mein Wunsch, Herr, dass ich sage, wer du bist, Herr. Dass ich einfach sage, wer du bist, Herr. Herr, und das haut mich schon selber von den Socken, Herr Jesus. Und ich preise dich dafür, Herr. Danke einfach, Herr. Ich bitte dich um Segen für die Kinder, Herr, für die ganzen Kinder, Herr, dass sie Gutes hören, Herr, Gutes erfahren heute, Herr. Und ich danke dir für die Gemeinschaft, die sie haben dürfen, Herr. Ich danke dir für die Leute, Herr, die uns heute einfach aber kochen, Herr, und die unserem Bauch was Gutes tun, Herr Jesus. Und danke, dass wir nicht abgefertigt werden mit Essen, sondern dass wir in Gemeinschaft zusammensitzen, Herr. Ich preise dich dafür, Herr Jesus. Danke. Amen. Ja, wie fange ich an? Von vorn. Obwohl, man könnte von vorn anfangen. Es geht ja los, der Bibel, dass der Geist über dem Wasser schwebte und dann hat Gott irgendwann gesprochen. Und als er gesprochen hat, ist was passiert. Und ich, damit ich einmal einen Bibelvers heute erzähle, ich gebe euch mal einen am Anfang hin, und zwar ist da aus Jesaja 56, Vers 11. Als Vers 10 lese ich vorneweg nochmal vor. Denkt an den Regen und den Schnee, sie fallen vom Himmel und bleiben nicht ohne Wirkung. Sie tränken die Erde und machen sie fruchtbar, alles sprießt und wächst. So bekommt der Bauer wieder Samen für die nächste Aussaat und er hat genügend Brot. Genau so ist mein Wort. Es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern erreicht, was ich will, und es führt das aus, was ich ihm aufgetragen habe. Ich habe die letzten Tage an unsere Bundeskanzlerin gedacht. Die hat 2015, ich weiß nicht, wie der Satz hieß, den sie genannt hatte, Aber aufgrund dieses Satzes, so habe ich das noch so in Erinnerung, ist diese große Flüchtlingsbewegung losgegangen von Nordafrika und Asien, so wo es dann nach Deutschland ging und wo es uns dann überrollt hat. Und sie hat da was gesprochen und die Leute sind los. Und so große Macht haben die Worte. Ihr habt ja mitgekriegt, wie sich das dann entwickelt hat. Das will ich jetzt nicht bewerten. Was ich so für einen Eindruck hatte, war einfach, dass wir ein kleines bisschen damit überfordert waren. Dass der Wirkung ihrer Worte vielleicht gar nicht so bewusst war. Das so im Vergleich zu dem, was Gott sagt. Ich glaube, Gott muss sich nicht überlegen, was er sagt. Damit er ja nichts Falsches sagt oder falsche Hoffnungen, falsche Versprechungen macht. Weil ein jegliches Wort, was Gott spricht, einen jeglichen Gedanken, den Gott bildet, ist gut. Ist gut, da wirst du nichts Verwerfliches finden können. Na? Also mit unseren menschlichen Maßstäben gar nicht vergleichbar. Weil sein ganzes Wesen gut ist, weil sein ganzes Wesen Vollkommenheit darstellt. Und wenn er was ausspricht, geht's los. Das tue ich mal so am Anfang ran. Jetzt erzähle ich euch was. Wir hatten Kindergartenfest gestern und ich wollte den Kindern ein Geschenk machen. Die Sache ging sehr lustig los. Wir haben Ideen gesammelt im Team und ich habe einfach nur Nein geschrieben, ein Begrüßungsgeschenk für jeden in einer Streichholzschachtel. Das war mein Gedanke zu dem Fest. Es war nicht viel und ich glaube Waffeln backen. Und dann wurde alles zusammengetragen und die Chefin hat dann daraus einen Plan gemacht und kam dann auf mich zu. Der Plan war fertig und hat geschrieben, Misch, du verkleidest dich und du hast ein Begrüßungsgeschenk in Streichholzschachteln. Und da dachte ich, oh, ich verkleide mich und oh, ich weiß ja gar nicht, was ich in die Schachteln rein tue. Na? Also so war die Sache da. Und ich hatte dann doch recht schnell eine Idee, dass ich ein Holzherzen rein tue, ein großes und ein kleines. Und habe halt ihr die Idee vorgestellt, dass jedes Kind so eine Schachtel bekommt und dann jedes Kind gesagt kriegt, das große Herz ist für dich, weil du ein sehr wertvolles Mädchen, wertvoller Junge bist und geliebter Junge bist, geliebtes Mädchen bist. Und das kleine Herz ist für jemanden, den er lieb hat, könnt ihr verschenken. Das war die eine Idee, habe ich umgesetzt. Und dann hat sie zu mir gesagt, ja, ich habe gesagt, also als Weihnachtsmann möchte ich nicht verkleidet werden. Ja, das haben wir noch gar nicht so gedacht. Da kommt ja später als irgendwas anderes, irgend so ein Weihnachtsmann-Gehilfe, Wichtel, Zwerg, guckt sie mich so an. Ja, Zwerg kann man nicht machen. Und ich hätte fast in die Ecke gekotzt, weil ich das nicht so Brille finde. Und nicht das Verkleiden, aber diese Figuren. Und da habe ich gesagt, ne, ich mache irgendwas, also Olaf war geil. Ne, Olaf auf Eiskönigin, ne, wer kennt's, wer hat's gesehen? Und hätte ich auch gemacht, ne, war, geht bestimmt da ab, was die Kinder glücklich macht. Und da gibt es ein Kostümfundus vom Heimatverein Schwarzenberg Neuwelt. Darf man hier Werbung machen? Jedenfalls habe ich dort die Info gekriegt, dass man dort ein Kostüm ausleihen kann. Und da habe ich einfach angerufen, habe gesagt, ich brauche was, ein bisschen erklärt. Und hat gesagt, ne Prinz oder König, würde ich jetzt Ihnen vorschlagen. Und habe ich gesagt, König klingt gut. Dann haben wir das ausgemacht, habe ich das Königskostüm abgeholt. Na, mein Schwiegerpap hat mir eine Krone gegeben. Ein Lob auf die freikirchlichen Gemeinden, die haben nämlich oft so ein Kreuz und da hängt eine Krone dran, also manchmal einen Dornkranz, den wollte ich mir nicht aufsetzen, aber eine Krone hatten sie dran. Und da habe ich dann die Krone gekriegt und fertig war der König. Ja, so war das Ding. Und dann hatte ich die Chance, gestern rumzugehen. Also die hat dann gesagt, ein besonderer Gast kommt. Ja, und diese Woche hatten wir Morgenkreis und da habe ich gesagt zu den Kindern, Freitag kommt ein König zu uns in den Kindergarten. Und da haben die gesagt, oh, ein König, ja krass. Und dann habe ich gesagt, das ist aber ein guter König. Was macht denn ein guter König aus? Und dann haben sie gesagt, ne, der tut gute Sachen für sein Volk. Und das fand ich genial. Das ist jetzt nur mein kleiner Abriss. Jedenfalls kam eine Idee zum anderen, ein Ereignis zum anderen. Und der Misch ist früher morgen auf Arbeit gefahren und hat im Auto geschwebt. Und ihm ist die ganze Sache mit Jesus durch den Kopf gegangen. Also deswegen, ich habe 1000 Gedanken. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt erzähle, weil ich so viel zu dem da in die letzten Tage durchdacht habe, wo ich einfach nur das krass fand, dass Jesus unser König ist. Dass Jesus der gute König ist. Wir haben letzte Woche vom Robbie gehört, dass Gott gut ist. Und ich sage, Jesus ist der gute König. Die Botschaft ist ähnlich, aber die ist dennoch vielleicht mit ein paar anderen Facetten noch besetzt. Und ich konnte rumgehen und konnte zu jedem Kind, das war es, wo dann der Sinn gehabt. Also das ist meine Aufgabe zu dem Fest. Ne? Ich bin nur rumgegangen als König verkleidet und zu jedem Kind hin und habe ihm erzählt, wer ich bin und was ich ihm schenken möchte. Und das jedem Kind einzeln erklärt. Und es war cool. Ich hatte auch Schokolade mit, so war es nicht. Aber es hat mich unglaublich glücklich gemacht. Es hat mich echt glücklich gemacht. Und habe die Liebe von Jesus einfach zu den Kindern gesehen. Und bei so einem neuen Streichholzschachtel verteilen. Ne? Aber ich habe wirklich die Liebe zu Jesus von Jesus zu den Kindern gesehen. Hab die ganze Zeit mir durch den Kopf gegangen. Mensch, Jesus, wie groß bist denn du? Wie gut bist denn du? Was bist denn du für ein hammermäßiger König? Wir lesen ja ganz viel Märchen im Kindergarten und früher habe ich immer Schallplatte gehört und dann, wenn der Wolf kam, dann lag ich ängstlich unterm Stuhl und so. Also Märchen immer grausam und Zauberer, böse Fee, böse Königin, böser König und nur so. Und ich habe gedacht diese Woche, hey, jetzt tun wir das Ding mal umändern. Und ich dachte, ja, was ist denn das für pädagogischer Schrott? Na? Die Kinder müssen mal was Gutes. Ich hatte dann auch noch ein Gespräch mit jemandem, der hat gesagt, seit wann gibt es einen guten König? Die haben doch immer alle ihre Leute ausgebeutet. Dachte ich, ja, das stimmt. Also, es gab mit Sicherheit auch gute Könige, ne? Gute Fürsten, gute Landsherren. Ne? Aber es ist doch irgendwie vielleicht auch bei euch so behaftet, dass in der Geschichte ein König oft in seine eigene Tasche gewirtschaftet hat. Und Jesus ist der gute König. Der König, der nur Gutes für seine Leute hat. Der nichts Schlechtes gibt. Und das hat mich einfach nur begeistert. Es hat mich einfach nur begeistert, dass er gute Gaben bringt. Also wir reden jetzt nicht vom Christkind. Aber da war schon so krass drauf, dass Jesus war so krass drauf, dass da in den Krippendarstellungen als Baby mit so einem Heiligenschein dargestellt wird. Na? Als Baby, als Mensch, als Baby. Da war er noch nicht gekreuzigt, da war er noch nicht auferstanden und noch nicht aufgefahren in den Himmel. Und da wird er schon so krass dargestellt, weil in ihm einfach Kraft liegt. Als er beschnitten wurde und im Tempel war, kam dieser Prophet, der Hananias, genau, der sollte, also der hat von Gott bekommen, dass er in seinem Leben noch einen Messias sehen wird. Und dann hat er ihn gesehen, als Kind, einen Messias gesehen. Ne? Und auch die Prophetin, die hat es ja danach ausgesprochen. Über ein Kind. Und dann ist so viel passiert in den nächsten Jahrzehnten. Und dann ist das große Ding, hat Gott durchgezogen, dass er wieder alles wiederhergestellt hat, so wie er sich das am Anfang gedacht hat. Und Jesus, so heißt es ja, ne, wo Stephanus gesteinigt wurde, sah er Jesus zu Rechten des Vaters auf dem Thron sitzen. Jesus, der König. Habe ich heute überlegt. Wir singen doch auch von Gott König. Wir singen von Jesus König. Gut, Heiliger Geist König habe ich noch nicht gehört. Aber das ist doch krass. Gott ist auch König. Aber Gott ist auch der Vater. Haben wir ja letzte Woche gehört. Der Vater ist gut. Gott ist gut. Gott ist König. Jesus ist König. Jesus ist gut. Das ist irgendwie total krass, dass der König auch mein Papa ist. Aber ich will nicht über einen Vater heute reden, sondern über einen König. Und vorhin auf der Autofahrt habe ich nochmal in der Bibel geblättert. Also der Jenny ist mit dem Hubschrauber geflogen. Na? Und ich bin saß hinten drin. Und da bin ich, habe ich einmal diesen Vers gesucht, den ich hier die ganze Woche in der Zerre hatte. Jetzt, was ich am Anfang vorgelesen habe. So. Jetzt gehen wir mal hinter zur Offenbarung. Weil ich habe gedacht, Mensch, irgendwo steht König. Ich habe überlegt vorhin, König, wie hatte Bibel David als König beschrieben? Ja, also Gott, wie fand er die Königsherrschaft von David? Na, weil ich weiß irgendwo im Hinterkopf, dass das gut beschrieben war. Ich habe vorhin kurz was über Salomo gefunden. Aber dann dachte ich, irgendwas steht doch auch in der Offenbarung. Na? Und da dachte ich, steht da irgendwo, ich sage zu Jaja, die mitgefahren ist, ich habe gesagt, steht da von Jesus als König oder von Jesus als Lamm drin? Das wusste ich auch nicht gleich. Gab es erstmal eine Rüge, aber ich wusste es auch nicht. Und hab dann einfach mal geblättert. Ne? Und jetzt lesen wir mal richtig straff Bibeltext, weil ich es einfach nur genial finde. Ich dachte, wo fange ich an, wo höre ich auf? Und zwar steht bei mir in meiner Hoffnung für alle, im Gummischwert steht Gottes Thron. Ne? Und da lesen wir jetzt mal straff draus vor. Kapitel 4 Offenbarung und Kapitel 5 Offenbarung. Danach, als ich aufblickte, sah ich am Himmel eine offene Tür. Dieselbe Stimme, die schon vorher zu mir gesprochen hatte, gewaltig wie der Schall einer Posaune, sagte: Komm herauf, ich will dir zeigen, was in Zukunft geschehen wird. Sofort ergriff mich Gottes Geist. Und dann sah ich, im Himmel stand ein Thron, auf dem jemand saß. Die Gestalt leuchtete wie ein Edelstein, wie ein Jaspis oder Karneol. Und um den Thron strahlte ein Regenbogen, schimmernd wie lauter Smaragde. Dieser Thron war von 24 Thronen umgeben, auf denen 24 Älteste saßen. Sie trugen weiße Gewänder und auf dem Kopf goldene Kronen. Blitze, Donner und gewaltige Stimmen gingen von dem Thron aus. Davor brannten 7 Fackeln, das sind die 7 Geister Gottes. Gleich vor dem Thron war so etwas wie ein Meer, durchsichtig wie Glas, klar wie Kristall. In der Mitte um den Thron herum standen 4 mächtige Lebewesen, die überall Augen hatten. Die erste dieser Gestalten sah aus wie ein Löwe, die zweite glich einem Stier, die dritte hatte ein Gesicht wie ein Mensch und die vierte glich einem fliegenden Adler. Jede dieser Gestalten hatte 6 Flügel, auch die Flügel waren innen und außen voller Augen. Unermüdlich, Tag und Nacht riefen sie: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott, der schon immer war, der heute da ist und der kommen wird. Alter Verwalter, diese 4 Lebewesen loben und preisen den, der vor ihnen auf dem Thron sitzt und immer und ewig leben wird. Diese 4 Lebewesen loben und preisen den, der vor ihnen auf dem Thron sitzt und immer und ewig leben wird. Und jedes Mal fallen die 24 Ältesten dabei vor ihm nieder und beten den an, dem alle Macht gegeben ist und der ewig lebt. Sie legen ihre Kronen vor seinem Thron nieder und rufen: Dich, unseren Herrn und Gott, beten wir an. Du allein bist würdig, dass wir dich ehren und rühmen, uns deiner Macht unterordnen, denn du hast alles erschaffen. Nach deinem Willen entstand die Welt und alles, was auf ihr lebt. Kapitel 5. Ich sah, dass der auf dem Thron in seiner rechten Hand eine Buchrolle hielt. Sie war innen und außen beschrieben und mit 7 Siegeln verschlossen. Und ich sah einen mächtigen Engel, der mit gewaltiger Stimme rief: Wer ist würdig, dieses Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Doch es war niemand da, der da es öffnen und hineinsehen konnte. Niemand im Himmel, niemand auf der Erde und auch niemand im Totenreich. Da weinte ich sehr, weil niemand da war, der würdig gewesen wäre, das Buch zu öffnen und hineinzusehen. Doch einer von den Ältesten sagte zu mir: Weine nicht, einer hat gesiegt. Er kann das Buch öffnen und seine 7 Siegel brechen. Er ist der Löwe aus dem Stamm Juda, danach kam er König Davids. Und dann sah ich es in der Mitte vor dem Thron, umgeben von den 4 mächtigen Gestalten und den Ältesten, stand ein Lamm, das aussah, als ob es geschlachtet wäre. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen. Das sind die 7 Geister Gottes, die in der ganzen Welt ausgesandt worden sind. Das Lamm ging zu dem, der auf dem Thron saß, und empfing das Buch aus dessen rechter Hand. Im selben Augenblick fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder von ihnen hatte eine Harfe und goldene Schalen voller Weihrauch. Das sind die Gebete aller, die zu Gott gehören. Und alle sangen ein neues Lied. Du allein bist würdig, das Buch zu nehmen. Nur du darfst seine Siegel brechen, denn du bist als Opfer geschlachtet worden. Und mit deinem Blut hast du Menschen für Gott freigekauft. Menschen aller Stämme und Sprachen aus allen Völkern und Nationen. Durch dich sind sie jetzt Könige und Priester unseres Gottes. Und sie werden über die ganze Erde herrschen. Danach sah ich viele Tausende und Abertausende von Engeln, eine unzählbare Menge. Und ich hörte, wie sie gemeinsam etwas riefen. Sie standen um den Thron, um die vier Gestalten, um die Ältesten. Gewaltig ertönte ihre Stimme. Allein dem Lamm, das geopfert wurde, gehören alle Macht und alle Reichtum. Ihm allein gehören Weisheit und Kraft, Ehre, Herrlichkeit und Anbetung. Dann hörte ich, wie auch alle anderen Geschöpfe einstimmten, alle im Himmel und auf der Erde, die Toten unter der Erde wie die Geschöpfe des Meeres, die alle riefen. Lob und Ehre, alle Herrlichkeit und Macht gehören dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm für immer und ewig. Die vier Gestalten bekräftigten dies mit ihrem Armen und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten Gott an. Habt ihr schon mal einen König erlebt, der sowas auf sich nimmt? Für sein Volk? Der sich erniedrigt als König und am Ende sich ermorden lässt von seinem eigenen Volk, um ihnen Rettung zu bringen, um sie in Freiheit zu führen? Ich meine, Jesus hat es gewusst, da war er nicht dumm. Da wusste, was er auf ihm zukommt. Als er im Garten Gethsemane gebetet hat, hat er gesagt, lass den bitteren Kelch an mir vorbeigehen, Herr. Aber ich tue deinen Willen. Da hast du gemerkt, er hat gewusst, was kommt und hatte Angst. Und er hat es dennoch gemacht. Dennoch. Und als erstes, als dann dem einen von den Soldaten, oder wer das war, das Ohr ab mit dem Schwert abgeschnitten wurde, hat er es als erstes geheilt. Er hat seine Antwort gesetzt, dem Dunkel entgegengesetzt, dass er Retter und Heiler ist. Dass er den Willen seines Vaters tut. Jesaja 56, genauso ist mein Wort. Es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern erreicht, was ich will. Und es führt das aus, was ich ihm aufgetragen habe. Er hat so eine unglaubliche Macht. Er hat so eine unglaubliche Macht, dass er wirklich, wenn er spricht, dass das so wird, wie er es will. Und nicht anders. Und seine Gedanken sind ganz klar, dass er retten will. Am Kreuz hat er die Sache vollbracht, am Kreuz hat er gerettet, am Kreuz hat er gesiegt und regiert mit Gott zusammen. Ich habe gestern nicht den Kindern von Jesus erzählt. Ich habe was ganz Banales gesagt und ich sag mal, ich stehe also dazu, dass es mir genügt hat, zu sagen, dass du geliebt bist, dass du wertvoll bist. Das hat mir gereicht, weil ich in dem Umfeld, wo unser Kindergarten ist, dass die Kinder viel zu wenig hören. Und die Kinder haben die Botschaft aufgenommen. Natürlich öfters mal mit dem Blick auf die Schokolade. Aber habe ich dann abends dann schon gehört, wie sie ihre kleinen Herzen verschenkt haben. Wie sie die Menschen, die sie lieb haben, ihnen ihr Herz geschenkt haben. Die einordnen können, was einen guten König ausmacht, dass er gute Sachen bringt. Wir haben nicht nur oft ein verkehrtes Bild von Gott als Vater, sondern von Gott als Herrscher überhaupt. Na, aus der Gemeinde, wo ich rauskam, oder so habe ich es immer beschrieben, in der evangelischen Kirche, wo ich rausstamme, habe ich immer kennengelernt, dass Gott als der Herrscher, als der König, als dieses mächtige Wesen da, diese gewaltige Instanz gepredigt wird. In der Gemeinschaft habe ich Jesus als meinen Freund kennengelernt, na, wo ich so dankbar bin. Aber dieser König und dieser Herrscher, wo der Herrscher und König kannst du ja gleichsetzen, dieses Oberhaupt, dieser Alleinherrscher, der dem alles unterliegt. Wie ich Angst hatte, dass der willkürlich hantiert, dass er das macht, was ihn gerade in der Birne schießt, sage ich mal, Willkür, heute so, morgen so. Gott macht nur das, was er will, ohne Frage. Aber die Sache hat von vorne bis hinten einen Plan. Und die Sache ist nicht heute hü und morgen hot, sondern es sind eine ganz klare Linie, die er fährt. Und wenn er sagt, dass er die Menschen liebt, dann handelt er als König, als Gott so. Dann nutzt er seine Macht und seine Instanz, um genau das umzusetzen. Er hat ja seine Macht zu schöpfen darin umgesetzt, dass er gesagt hat, ich finde keinen Mensch, der diesen Bund erfüllen kann. Es muss jemand Sündloses sein, jemand wie wir. Also musste Jesus den Weg gehen. Und dann hat er seine Macht genutzt und hat durch den Heiligen Geist Maria schwanger werden lassen. Das war seine Schöpfungsmacht. Er hat seinen Sohn in ihren Leib hineingelegt. Ich möchte nicht wissen, wie es der Frau damals ging, wo die das... Krass, das muss krass sein. Weil die hat es ja verstanden. Das lesen wir ja. Die hat es verstanden. Und so hat er seine Macht eingesetzt, um die Lawine loszutreten, um diesen Bund echt endlich zu erfüllen, um das echt wieder herzustellen, was wir versaut haben. Was wir versaut haben. Ja, man kann sagen, Gott weiß ja alles. Er hat gewusst, wo er mit dem Laden losmacht, wie die Zwischenstation ist, aber wie die Sache am Ende auch endet, dass Jesus wiederkommt. Und er hat dennoch gesagt, Leute, ihr habt einen freien Willen, Leute, ich mit euch Gemeinschaft halten. Ich weiß, ihr werdet mir in den Arsch treten und ihr werdet meinen Sohn ermorden, aber mein Sohn wird auferstehen und wird euch Rettung bringen. Das ist das, was er ganz klar durchgezogen hat. Und dann hat er Jesus auf die Erde kommen lassen. Und dann hat Jesus seinen Part erfüllt, ist den Willen des Königs gefolgt, seines Vaters. Er war nämlich nicht nur sein Vater, sondern auch der König, der Herrscher über alles. Der hat gesagt, waren wir wieder letzte Woche gefragt worden, warum nennt ihr mich gut? Es gibt einen allein, der gut ist, und das ist Gott. Alleine er. Alleine er hatte Macht. Alleine er weiß zum Beispiel, wo das Thema, wann die Welt zu Ende geht, steht es mehrmals in der Bibel, und Jesus hat auch gesagt, er allein weiß Tag und Stunde. Nicht einmal Jesus, sein Sohn. Jesus tut ganz klar regeln, dass es Gott der absolute Herrscher ist. Punkt aus. Und tut seinen Willen und tut nur das, was er durch den Heiligen Geist von seinem Vater hört. Hier auf Erden und geht den Weg bis zum Schluss. Und als er dann in den Himmel aufgefahren ist, tritt er seine Königsherrschaft an. Na? Also er regiert mit dem, was er vorzuweisen hat. Er regiert mit seiner Autorität. Und seine Autorität ist, dass er am Kreuz gestorben ist, sündlos, freiwillig und alle Sünde bis dahin und von dahin weg getragen hat und auf sich geladen hat. Und sind wir wieder beim Herrscher, bei Gott, da ihn noch 3 Tagen vom Toten auferweckt und ihm Leben gibt, neues Leben gibt. Und der Tod besiegt wird. Und dann Jesus seine Herrschaft als König antritt. Als der wiedergeborene, auferstandene Messias, der Heilsbringer, der Heiland. Das fand ich mal gut, das haben wir in der Gemeinschaft so gelernt, der Heiland. Der Heiland, wirklich das Land, wo mein Heil ist. Wo ich Schutz und Sicherheit und Befreiung finde. Und von dieser Autorität her regiert er. Von dieser Autorität her darf er auch als Einziger, und ist es überhaupt möglich, um jetzt hier kurz auf der Offenbarung zu kommen, dieses Buch mit den 7 Siegeln zu öffnen, was ja letztendlich viel Elend mit sich bringt für die Welt und auch ganz viel Verfolgung für uns, aber was letztendlich darauf hinweist, dass dem ein Ende gesetzt wird, ein endgültiges Ende. Ob nun 1000-jähriges Reich hin oder her, es ist das Ende in Sicht, dass der Teufel, der ja schon verloren hat, aber dann endgültig, wie es dort steht, in den Schwefelsee geworfen wird, also absolut keine Möglichkeit mehr hat, irgendwas zu tun. Und die neue Erde, das neue Jerusalem geschaffen wird, wo es keine Sonne mehr braucht, sondern Gott selbst die Sonne ist. Wo Dinge passieren, wo der Herrscher, der König in seiner Macht zu sehen wird, sehen sein wird. Und das, was dieser Johannes damals in der Offenbarung gesehen hat, ist ja irgendwie, das war ja für ihn mit menschlichen Augen kaum zu fassen, kaum so beschreibbar, aber allein das ist nur, wenn man mit ein bisschen Vorstellungskraft da hier diese Texte aus der Offenbarung lesen, ist das so gewaltig, dass es Wesen gibt, die Gott anschauen und nur sagen können, heilig, heilig, heilig. Ich glaube, die Wesen, das waren die haben an allen 4 Seiten haben die Augen. Also die sehen ständig Gott. Ständig. Ne? Ich denke, wenn ihr mich ständig anschauen müsstet, könnt ihr immer heilig, heilig, heilig rufen. Weil ihr dann irgendwann sehen würde, was ich für Macken habe und was ich für komischer Gust bin. Aber die sehen Gott die ganze Zeit. Gott in seiner Reinheit, in seiner Autorität, in seiner Klarheit. Die können ihn sehen und können nur rufen, heilig, heilig, heilig. Ne? Und die Ältesten, also man könnte ja Predigten allein über den Bibeltext halten, aber die Ältesten, die da um den Thron sitzen, selber so erhoben sind, selber Kronen haben, selber Autorität und Macht besitzen, haben nichts weiter zu tun, als immer wieder auf die Knie zu legen und ihre Krone niederzulegen vor dem alleinigen Herrscher und dem alleinigen König Gott. Und als dann Jesus in der Form vom Lamm hier beschrieben wird, was er auf ihn hinweist, was er getan hat, dieses opferlose Lamm, das geschlachtet werden musste, dass er in dieser Rolle alleine das Buch öffnen kann mit den 7 Siegeln, weist darauf hin, dass er auf seiner, was er als König vorzuweisen hat, was er eben getan hat für uns. Aber wie würdet ihr einen König beschreiben? Na? Wenn ich meine Kinder fragen würde auf Arbeit, die würden sagen, eine tolle Krone, tolle Gewänder, ein toller Ballast, viele Angestellte vielleicht, ne? Ganz viele Sachen. Ne? Die Mädchen würden dann von der Elsa schwärmen, ne? Mit ihren tollen Gewändern und wollen dann den Elsa-Zopf gebunden haben. Das ist manchmal so hart für mich. Ja, und dieser, wie die schwärmen und was die alles machen können, das ist unglaublich. Ne? Aber hier wird Jesus der König als ein Lamm beschrieben, das wie geschlachtet ist, genau, das wie geschlachtet ist. So wird er beschrieben als König. Das ist so ein ganz anderer König. So ein ganz anderer König. Und ich sage ganz ehrlich, ich liebe es, mich daran zu verlieren, an meinen König Jesus zu denken, wie er mich auf dem Schoß hat, wie er mich in den Arm nimmt, wie ich Bilder habe ich dann gestern meine Frau gebeten, die war mit bei uns auf Arbeit mit der Jenny, Bilder zu machen von Jenny und mir, um das selber zu sehen, wie ich meine Tochter auf dem Arm habe. Nicht, damit ich sage, ich bin der König oder sowas, sondern mir zu verbildlichen, wie das ist mit Jesus, mit mir. Also ich bin ein sehr visueller Typ. Und wo ich sage, das ist krass. Ich bin ein Kind. Es ist und bleibt so, dass ich ein Kind bin. Und dass es bei euch nicht anders ist. Aber nur mit 12 Jahren euch habt taufen lassen und für Jesus entschieden habt, einen Heiligen Geist empfangen habt. Oder mit 85 und euer ganzes Leben dann mit dem Herrn gelebt habt. Und vieles dazugewonnen habt an Erfahrung, wo ihr gescheitert seid, wo ihr hingefallen seid. So viel ihr erlebt habt, ist und bleibt so, dass ihr Kinder seid. Und es ändert sich nichts daran. Es ändert nichts daran. Und der Herr Jesus weiß das und der Herr Jesus will das so, dass er mit seinen Kindern die Kinder an der Hand nimmt. Na? Als Petrus dann nochmal nach Jesu Auferstehung dort am Feuer sitzt mit Jesus und er dreimal gefragt wird, ob er ihn liebst. Also, liebst du mich? Fragt er dreimal. Und er sagt, ich liebe dich, du weißt, dass ich dich liebe. Und er immer wieder sagt, weide meine Lämmer. Steht, glaube ich, in dem Zusammenhang, weiß ich nicht, zu einem anderen Jünger, wo er fragt, was geschieht mit ihm. Und wo er dann sagt, der wird Wege gehen, die er nicht gehen will. Na? Und ganz ehrlich, für uns Christen, Wege, die wir nicht gehen wollen, das ist uns verheißen, Leute, dass wir leiden. Und ich habe keinen Bock, darüber so oft nachzudenken, aber das ist einfach so, dass es uns verheißen ist, dass wir leiden werden. Aber das sind die Wege, die wir dann ergehen wollen. Weil wir wissen, dass in dem Moment durch die Wege Jesus, der König, mich an der Hand hat. Ich gehe durch dieses Elend mit Jesus, besser gesagt, er geht durch dieses Elend mit mir an der Hand. So läuft's. Wege, die ich nicht gehen will. Weil wer ist geil auf Schmerzen? Ich nicht. Aber wir gehen dann die Wege, weil Jesus die Wege geht. Weil wir das wollen. Und deswegen ist das auch der Grund, warum ich die ganzen letzten, also ich bin Herrn sehr dankbar, dass ich die letzten Tage so viel einfach Beispiele von ihm gekriegt gehabt und er so viel erklärt hat, dass Jesus der König ist. Aber ich erzähle euch das einfach, damit ihr mehr ihm vertraut, damit ihr so drüber nachdenkt, Mensch, du bist ein König, der Autorität hat und du missbrauchst deine Autorität nicht. Du unterjochst mich nicht. Klar, du willst klipp und klar, und das ist halt auch genial, weil er Herrscher ist. Er sagt klipp und klar, an mir kommt keiner vorbei. Ne? Und ich, wie wir es auch gerade gelesen haben, ich war und ich bin und ich werde dasselbe bleiben. Der sich nie geändert hat, der sich nie auf irgendeinen Zeitgeist eingelassen hat, der nie irgendwie seine Meinung revidiert hat, sondern der von Anfang bis Ende die gleiche Meinung, die gleiche Ansicht, den gleichen Weg geht. Und es geht nur darüber, wenn wir sagen, sei du Herr. Alleine dadurch geht es ja los. Der knallt uns eben nicht einfach einen Heiligen Geist rein, sondern nur, wenn wir das wollen. Nur, wenn wir sagen, sei Herr in meinem Leben, sonst wird er es nicht tun. Er wird immer wieder anklopfen, er wird immer wieder uns Erkenntnis schenken und Begegnungen schenken mit ihm, die, weil er uns liebt, weil er uns lockt. Welcher König macht das? Ja, vielleicht lockt er mit guten Argumenten oder sowas. Oder tut sein Volk nach seinem eigenen Willen hinters Licht führen und manipulieren, dass es seine Wege gehen, damit seine Ziele erfüllt werden. Na? Aber so kenne ich Gott nicht. Ich hatte eine Die Firma, wo ich gelernt habe und 13 Jahre gearbeitet habe, da war ich richtiger Handwerksbetrieb und kleiner Familienbetrieb und da habe ich das Arbeiten gelernt. Und ich habe, es war ein innovativer oder ist auch noch ein innovativer Betrieb, wo ich sage, jawohl, ich konnte wirklich meinen Beruf in allen Facetten ausüben. Nur irgendwann habe ich mich als Inventor gefühlt. Verschiedene Sachen kommen dazu, dass ich mich nochmal auf die Schulbank gesetzt habe. In meiner Ausbildung habe ich mich an vielen Stellen einfach über meine berufliche Identität auseinandersetzen müssen. Ich, was bin ich als Mensch, was kann ich als Mensch, wie bin ich so gestrickt? Und es hat mir so sehr geholfen. Das war auch die Zeit, wo der Herr ganz neu mit mir angefangen hat. Und das Lustige war, mein Opa hatte mir das viele Jahre schon vorneweg gesagt. Im Prinzip, die Firma hat mich nach ihrem Bilde geformt. Also, die hat gesagt, ich hoffe, dass er es versteht, wie ich es meine. Ich will als Firma vorankommen, ich will verdienen, ich will Erfolg haben und ich habe jetzt einen Lehrling und den forme ich und bilde den nicht nur aus und setze den auf die Straße, sondern der wird in meinem Betrieb fest eingesetzt. Und den kann ich so fördern und bilden, dass er nach meiner Linie, auf meiner Linie tanzt, nach meiner Pfeife tanzt, dass er wirklich das Optimum für meinen Betrieb herausholt. Und da gehört auch ganz viel Herzblut dazu. Gerade denke ich, in Handwerksberufen, wenn du da nicht Herzblut hast, das Können ist das eine, aber das Herzblut ist das andere. Und in manchen Sachen hat man das Herzblut wiedergesehen. Und das gilt für einen Chef, das rauszukitzeln und rauszukitzeln. Und meine Firma, die hat mich so gebildet. Die Sache war nur die, ich habe immer zu meiner Frau gesagt, ich kann nichts anderes, was soll ich denn machen? Weil ich immer gedacht habe, dass ich ein schlechter Handwerker bin. Dass ich nur dort Arbeit finde. Dass mich niemand anders nehmen wird, weil ich nicht gut genug bin. Es hatte nicht nur mit meiner Firma, auch mit meinem Selbstbild zu tun, ohne Frage. Und mein Opa hat das schon immer gesagt. Er hat gesagt, die formen dich nach ihren Bildern. Aber Gott formt mich, zwar so nach seinem Bild, aber er sagt, ich habe hier jemanden geschaffen. Und der soll sich frei entfalten. Der soll in das, wie ich ihm denke, wie er sein soll, selber hineinwachsen. Er soll das selber erkennen. Er soll das ausprobieren und soll erkennen, was ich in ihm hineingelegt habe. Das ist das eine. Und dann soll er sich dafür entscheiden, ob er diesen Weg geht oder nicht. Dass er in seine Gaben einfach geht. Und sagt, Herr, du hast mich so gemacht, ich danke dir dafür und ich will so weitergehen und mir gefällt es, ich fühle mich wohl dabei. Und dann kommt noch der nächste Zacken, dass wir irgendwann sagen, Herr, aber dann sag du, wann ich und wie ich so gehen soll. Und dann machen wir uns nämlich abhängig vom Herrn. Was er auch ohne Frage will, weil er weiß, dass es das Einzige ist, was uns voranbringt. Na? Wir können nur auf seinen Wegen laufen und seine Wege sind gut, die anderen sind schlecht. Aber wenn das manchmal in der Birne nicht so klar geht, gerade wenn es um Verfolgung und Leid geht. Aber er will solche Menschen haben. Er will solche Menschen haben. So eine Gefolgschaft haben, die nicht ihm nachfolgt, weil sie Angst haben. Na? In der Kirche wurde so viel Angst verbreitet. Ne? Und ich habe mich gerade mit jemandem unterhalten zum Thema Taufe, die aus dem gleichen Verein stammt wie ich. Und wo ich gesagt habe, wo verschiedene Situationen passiert sind. Und ich gesagt, siehst du, was du nötig hast? Und dann sagt die Person zu mir, ja, ich habe jetzt schon drüber nachgedacht, mich taufen zu lassen. Aber weißt du, was das für mich bedeutet? Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß das. Ich weiß das. Dann hat sie es mir erzählt. Ich habe gesagt, ja, ich weiß, wie der Laden läuft. Das fordert alles. Also Gott fordert alles ein. Ne? Aber was ist denn, klar kann man das im Moment manchmal nicht so sehen, aber was hat es für mich bedeutet? Das ist der beste Schritt, den ich machen konnte. Und Gott geht mit mir so weit, wie ich will. Der Gott, der König, der Jesus, der König, der geht so weit, wie ich bereit bin. Und dann fängt er nicht an, mich, wie wenn ein kleines Kind sich von der Hand lösen will, aber die Gefahr, also die will trotzdem auf der Straße rennen, weil sie halt gerade denkt, das ist cool, das ist genial. Und dann zerrt der Vater sein Kind einfach aus, weil er es schützen will, dort weg. Und das Kind versucht sich nur rauszureißen. So ist Jesus nicht. Der zerrt uns dann nicht, sondern der lässt uns dann los, weil er uns nicht zwingen wird. Und das immer zu dem Punkt, wie wir bereit sind zu gehen. Und ich merke, gerade auch jetzt dieses Jahr bei mir, dass wieder ein Punkt erreicht ist, wo ich gesagt habe, Gott, bis hierher, Jesus, bis hierher, das war gut, du bist ein guter König, das läuft. Danke, Herr, dass ich mich da und da einfach dir hingegeben habe. Und jetzt sagt, als Gott, als König, guck, ich bin der Herrscher, ich weiß, wo es lang geht, die Wege sind gut, du weißt das auch übrigens. komm, geh mal den nächsten Schritt. Und da habe ich gesagt, nee, also pass doch so, wie es ist. Und dann fängt er an, mich herauszufordern und lockt mich. Lockt mich, weil er weiß, das ist doch mein einziger. Also ich weiß, ich habe auf so vieles keinen Bock, aber ich weiß, dass es das Beste ist für mich. Je mehr ich mich ihm hingebe, es ist das Beste. Na? Wenn ich nichts mehr, und das war ja damals bei mir auch so, wenn du nichts mehr hast, was dich hält, Jesus hält dich. Weil der hat dich ja als König an der Hand. So sieht's aus. Ich bin mir sicher, mir kämen, wenn ich jetzt nachdenke, noch einige Gedanken. Ich weiß ja nicht, ob ich jetzt alle Gedanken gesagt habe, die ich diese Woche so durch den Kopf ging. Vieles war jetzt ganz neu für mich. Ich wünsche euch einfach, dass ihr euer Herz so zum Herrn hinfließt. So richtig zum Herrn hinfließt. Dass ihr dort steht und wenn ihr über den Herrn nachdenkt, euch die Worte wegbleiben, euch die Gedanken wegbleiben und ihr einfach nur seine Liebe spürt. Und sagt, ich weiß nicht, wie der ganze Laden läuft, aber ich will eigentlich nur in deinen Armen. Ich will einfach nur hochgenommen werden. Ich glaube nicht, ich weiß es nicht, ob es jetzt so bei euch so ist, aber ich glaube nicht, dass noch groß jemand Angst vor Gott von euch hat. Außer vielleicht hier und da in der Situation, gerade wenn ihr gefallen seid. Ihr braucht keine Angst mehr zu haben. Früher die Könige, wenn da jemand nicht noch ihre Pfeife getanzt ist, dann haben sie einfach den Kopf kürzer gemacht. Na? Dann haben die, mir fällt gerade von dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-il ein. Da hat ja auch sein Machtapparat und so, weiß nicht, wann das war, vor 2-3 Jahren, zu irgendeiner Sitzung ist irgend so ein Minister eingeschlafen. Ich weiß nicht, ob er die Story kennt. Den hat er von einer Flak-Kanone erschießen lassen. Und Gott weiß, was wir ihm tun. Gott sieht heute unsere Hingabe. Er sieht heute, wie ich brenne für ihn. Und heute, wie mein Herz fließt für ihn. Und ich euch eigentlich alles von ihm reinpredigen würde, aber nicht kann, weil das auch Käse wäre, weil ich ihn selber begegnen würde. Und morgen sieht er, wie ich mein Leben wieder in einen Baum fahre. Und er sagt, ey Junge, ich bin dein König. Ich lasse jetzt nicht los und ertrete dich, sondern ich fange an, dich aufzuheben. Das ist sein Wesen. Das ist das Wesen von König Jesus. Das ist das Wesen vom König Jesus. Und dafür danke ich dir, Herr. Ja, ich bitte dich, dass du alleine uns als König im Herzen bleibst, Herr. Dass du, himmlischer Vater, uns im Herzen bleibst als König, als unser Retter, als unser Heiland, Herr. Dass wir dir nur nachfolgen wollen, weil wir sehen, was du bist, Herr. Nicht, was du nur mit uns gemacht hast, sondern was du bist, Herr. Danke für die Macht deiner Worte, Herr. Danke für die Macht deiner Worte, Herr. Dass du Tote lebendig machst, aber dass du treu bist zu dem, was du ausgesprochen hast, Herr. Danke, dass wir das jeden Tag immer wieder erleben dürfen, Herr. Danke, dass du uns immer, immer wieder aus unserem Elend aufhebst. Immer und immer und immer wieder, Herr Jesus. Ich danke dir dafür, Herr, dass du uns wieder herstellst. Dass du uns wieder herstellst, dass du uns die, ja, wie es steht hier, die Königskrone, eine Krone aufsetzt, Herr. Herr, mit uns Geschichte schreibst, Herr. Uns Autorität gibst, in deinem Namen zu handeln. In dem Namen, der alles in sich vereint, der einfach unumstürzbar ist. Herr, ich danke dir dafür. Der da Güte ist, der da Gnade ist, der da Freiheit ist, Herr Jesus, himmlischer Vater, ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, Herr. Ich danke dir dafür, Herr Jesus. Du bist so gut, Herr, und ich bitte dich von Herzen, Herr, dass du das machst, was du willst und nicht, was ich will. Herr, und dass du nicht heute Abend das machst, was ich mir wünsche, sondern dass du das machst, was du dir wünschst, Herr Jesus. Und nichts anderes. Herr, und ich bitte dich, dass wir uns dich hingeben, Herr. Herr, und dass wir die Entscheidung treffen, in unserem Elend dir die Hand zu reichen, damit du uns rausziehen kannst, Herr Jesus. Herr, und dass du uns hilfst, in unserem Glück, in unserer Freiheit, unsere Hand in deine zu legen. Und dich zu schütteln und sagen, danke, Herr Jesus. Herr, ich preise dich für das, was du getan hast.